Deutschlandfunk, Information und Musik.
Politik ist die Kunst, im Medium der Öffentlichkeit Zustimmungsbereitschaften zu erzeugen. Das hat der konservative Philosoph Hermann Lübbe geschrieben, Mitte der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Also zu einer Zeit, als das Framing zwar noch nicht erfunden war, aber gleichwohl schon benutzt wurde. Und noch viel früher, da lernte man im antiken Griechenland, Zustimmungsbereitschaften mittels Rhetorik zu erzeugen. So betrachtet geht's beim gerade hochaktuellen Framing in Wahrheit um einen sehr, sehr alten Hut. Aber auch über den kann man sich in Rage reden, wie die Debatte über das unglückselige Framing Manual, eine Art Rhetorik-Gebrauchsanweisung im Auftrag der ARD, belegt. Darüber habe ich mit dem Germanisten Manfred Geier gesprochen und ihn zunächst gefragt, ob ihn das eher verstört oder belustigt, dass solch ein alter Hut für so viel Aufregung sorgt.
Ach, ich finde es eher interessant, dass solche alten Hüte, wie Sie das nennen, offensichtlich eine unglaubliche Langzeitwirkung haben, dass immer wieder ähnliche Probleme auftauchen, ähnliche Fragen gestellt werden. Allerdings sind die Lösungsvorschläge dann anders. Und das finde ich interessant, weil es zeigt ja auch, was eine Kulturgeschichte für eine Bedeutung besitzen kann, dass sie seit 2500 Jahren immer wieder um die gleichen Probleme kreist.
Aber um auch das deutlich festzuhalten, ein öffentlich-rechtliches Rundfunksystem, das sollte sich natürlich nicht darum bemühen und sich auch nicht beraten lassen, das Denken durch Sprache umzudeuten. Nachgefragt, was sind denn die anderen Lösungen, von denen Sie gesprochen haben?
Man geht davon aus, dass diejenigen, die dann verantwortlich sind als Politiker oder im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, so gut ausgebildet sind, dass sie mit einer klaren Sprache das vermitteln können, was sie sagen wollen. Das Problem nur ist, warum soll man nicht verbessern können? In anderen Bereichen des Lebens lernen wir ja auch immer wieder dazu. Und warum sollte man nicht auch im Rahmen, sagen wir, der Sprachpolitik im weitesten Sinne kompetente Fachleute zu Rate ziehen, wenn sie einem zur Lösung der Probleme helfen können, mit denen man es zu tun hat? Also ich sehe gar nicht die große Dramatik, dass man Berater hinzuzieht, auch im Fall der Vermittlung von Gedanken über sprachliche Möglichkeiten.
Womöglich, weil der Gedanke so nahe liegt, dass es nicht nur um Sprachpolitik, sondern auch um Sprachpolizei geht?
Das ist eine Frage, die ja sich immer stellt. Wie weit bleibt man frei in seinen eigenen Möglichkeiten oder inwieweit lässt man sich etwas vorschreiben, dem man sich nicht entziehen kann? Ich glaube, bei solchen Beratertätigkeiten, wie Sie ansprechen, geht es ja noch nicht um Polizei, sondern da geht es um Empfehlungen, die zu einer eigenen Reflexion beitragen können. Wenn man selbst immer wieder ja vor dem Problem steht, wie artikuliere ich mich, wie äußere ich meine Gedanken, wie schärfe ich meine Gedanken selbst, warum soll man das immer alleine machen? Warum soll man da nicht auch kompetente Leute hinzuziehen, die auf diesen Gebieten Fachleute sind?
Wo sind die Grenzen für Sie? Der Versuch, mit Begriffen Meinungen zu steuern. In der aktuellen Debatte kommt das ja schon unheimlich daher, so als heimtückischer Überfall auf die Synapsen. Ist es das?
Ja,
dieses Unheimliche, dieses Bös-Manipulative?
Das Manipulative ist natürlich, da muss man äußerst vorsichtig sein, weil man ja, wenn man aus einer anderen Tradition, also die Tradition, die Sie vorhin erwähnt haben, eine Tradition, die von Platon etwa, das sind ja alles rhetorische Übungen in der klaren Begrifflichkeit. Wie benutze ich einen Begriff? Wie kann ich einen Satz klar äußern? Wie kann ich einen Text argumentativ gut aufbauen? Das geht bis hin zur Aufklärung. Man sagt, lerne deinen Verstand richtig zu gebrauchen. Auch da gibt es Anleitungen. Das Problem ist nur, dass das immer zu einer Befreiung und zu einer Verbesserung geführt hat für einen richtigen Verstandesgebrauch. Die Grenze liegt dort, wo es nicht mehr um den richtigen Verstandesgebrauch geht und um die Vermittlung der Möglichkeiten des Denkens für andere, sondern wenn einem vorgeschrieben wird, was man zu sagen hat und wie man es zu sagen hat. Also wenn es ins Diktatorische geht oder wenn es in ein autoritäres Beraten hineingeht und nicht mehr der eigene Verstandesgebrauch durch Anleitungen geschult wird. Und das ist eine sehr schwierige Gratwanderung, aber da gibt es doch einen Unterschied.
Zuweilen geht es in der politischen Sprache ja nicht darum, einfach nur präziser zu sein, sondern Deutungen vorzunehmen.
Ja, so war es aber immer schon. Seit der Zeit, seitdem man überhaupt über Sprache und das Verhältnis von Sprache und Denken nachgedacht hat, stößt man ja genau auf dieses Problem. Es war ja nie so, dass man sagt, die Begriffe sind neutral und beschreiben irgendwie völlig sachlich, entemotionalisiert einen Sachverhalt oder einen Tatbestand. Also immer spielt Emotion mit. Und das geht von Anfang an. Also die ganze Rhetorik der Antike basiert auf der Wirkung. Und Wirkungen werden erreicht natürlich über Emotionen und nicht nur über ein sachliches Argument. Also auch da ist es nichts Neues. Die Frage ist nur, welchen großen Raum lässt man diesen Empfehlungen oder diesen Maßnahmen heute im öffentlichen Diskurs? Geht man so weit, dass man sagt, ja, also die Berater greifen so weit ein, dass auch die Politik sich diesen Empfehlungen anpasst, in der Hoffnung, damit erfolgreicher zu sein? Oder hält man daran fest, dass man auch immer wieder kritisch das zurückweisen kann, was einem empfohlen wird? Und ich glaube, wir sind nicht so weit, dass wir hier an Marionetten sind, also Sprachmarionetten, die an den Bändern von irgendwelchen Beratern sind, die uns zu sagen haben, wie wir sprechen sollen.
Das heißt, die Freiheit, auch Begriffe in Zweifel zu ziehen, die ist ja weiterhin da.
Die ist da und die ergibt sich aus den gesellschaftlichen Konflikten, in denen man steht, oder auch in den lebenspraktischen Auseinandersetzungen, in denen man sich orientieren muss. Jeder Satz, den ich zu einem anderen Menschen spreche, kann ankommen, er kann auch suggestiv sein, er kann verführen oder er kann abstoßen.
Neu an der Debatte jetzt ist allerdings, dass ins Framing auch Erkenntnisse der Hirnforschung einfließen. Die hatten natürlich die alten Griechen oder die hatte Hermann Lübbe nicht. Ändert das die Betrachtungsweise?
Nein, ich halte das für ein modisches Accessoire, das man da irgendwie draufsetzt, um die ganze Sache wissenschaftlich abzusichern. Es ist das Privileg heute, dass man sagt, ja, wenn ich das Gehirn an mir anschaue und genau weiß, wie es im Gehirn funktioniert, dann habe ich eine neurowissenschaftliche Begründung. Aber diese neurowissenschaftliche Begründung wiederholt doch eigentlich nur das, was schon vorher ohne Neurologie gesagt worden ist. Sie benennt es nur anders, aber was im Gehirn wirklich dann stattfindet, weiß man ja nicht. Man weiß ja nur, dass etwas stattfindet. Aber wie man das dann wiederum beschreibt, greift ja zurück auf alle alten Begriffe, die man seit der Antike kennt. Es geht um Beeinflussung, es geht um Wirkung, es geht um die direktive Funktion der Sprache, es geht um die Wirkung bestimmter semantischer Felder, es geht um die Frage, welchen Sprachgebrauch habe ich, um meinen Hass auszudrücken, meine Ablehnung oder meine Liebe. Wenn man diese Fragen beantwortet, dann hilft einem die Neurologie ja nicht weiter, sondern die Neurologie könnte allenfalls sagen, dass bei einer bestimmten Erregung das Gehirn irgendwie aktiver ist, als wenn es nicht erregt ist.
Um nochmal der Urheberin dieser Framing-Aufregung die Ehre zukommen zu lassen, der Sprachwissenschaftlerin Elisabeth Wehling. Die misst ja besonders den Sprachbildern, den Metaphern besondere Macht zu. Ist das für Sie nachvollziehbar? Haben Metaphern diese besondere Macht, Denken zu beeinflussen?
Ganz sicher. Das ist aber auch ein ganz alter Hut. Seitdem Menschen irgendwie zu philosophieren oder nachzudenken begonnen haben, als sie überhaupt über die Sprache nachdenken, haben sie festgestellt, die Begriffe sind keine neutralen Namen, die man irgendwelchen Sachen aufklebt, sondern wir leben in Bildern. Fast alle Worte, die wir benutzen, sind mehr oder weniger bildhaft. Aber an die haben wir uns so weit gewöhnt, dass wir es zum Teil nicht mehr erkennen. Man muss halt nur sensibel sein und ihre Wirkung ab und zu. Man kann ja nicht ständig alles kontrollieren, was man sagt. Aber ab und zu muss man auch mal darüber nachdenken, in welchen Bildwelten wir uns befinden. Und so souverän sind wir ja immer noch.
Um auch das Poetische der Debatte nicht zu kurz kommen zu lassen. Der Abend wiegte schon die Erde und an den Bergen hing die Nacht. Zeile aus Goethes Willkommen und Abschied, also ohne Kenntnis der Hirnforschung und ohne Kenntnis des Framings, wie Sprachbilder funktionieren, das wusste man schon vorher.
Auf alle Fälle. Also dieses Wort Framing ist natürlich auch wieder ein Trick. Man benutzt einen Fachbegriff, der hat ja auch verschiedene Traditionen. Den interpretiert man zum Teil etwas neurologisch und glaubt damit irgendwie modern zu sein und jetzt endlich ein Geheimnis gelüftet zu haben. Da wird ja vergessen, dass seit 2.500 Jahren über die Kraft bestimmter Bilder nachgedacht wird, dass Dichter von Anfang an ununterbrochen daran arbeiten, die richtigen Bilder zu finden zum Ausdruck ihres Gefühls. Und das ist doch eine Ebene von Auseinandersetzungen und von Diskussionen, die bei das, was heute so ein bisschen modisch unter Framing läuft, weit, weit hinausgeht.